Herzlich willkommen zum Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema deutsche Startups auf dem Weg ins All.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Spätestens seit die Technologiemilliardäre Elon Musk und Jeff Bezos den Weltraum für sich entdeckt haben, ist klar, dass die Zukunft der Raumfahrt zum Teil in private Hand liegt. Weltweit haben sich inzwischen Dutzende von Start-up-Firmen gegründet, die künftig auf eigene Faust ins All starten wollen. Auch in Deutschland. Der Luft- und Raumfahrttechniker Stefanos Fasulas von der Universität Stuttgart kennt die Start-up-Szene sehr gut. Was die deutschen Technikschmieden so treiben und ob demnächst von deutschen Flughäfen Raumgleiter ins All starten werden, erzählt er heute im Bild der Wissenschaft Podcast. Herzlich willkommen, Herr Fasulas. Schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Tag, Herr Schröder.
Ja, Sie leiten den Forschungsbereich Luft- und Raumfahrt-Astronomie an der Universität Stuttgart. Und dieses Studium gilt als einzigartig, würde ich mal sagen, weil sich die Studenten bei Ihnen schon während des Bachelors mit Flugzeugen und Raumgefährten beschäftigen und nicht nur mit langweiligen Grundlagen. Sind da im Bachelor oder auch Master bei Ihnen schon mal Entwicklungen entstanden, die ins All geflogen sind?
Vielleicht nicht. Ganz kleine Korrektur, Herr Schröder, wenn ich darf. Es heißt Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie. Die Astronomie ist dann natürlich auch mit dabei unter dem Überbegriff Raumfahrt insgesamt. Und tatsächlich haben wir sehr viele Studierende im Bachelor- und Masterstudiengang, die sehr aktiv sind, auch außercurricular viele Aktivitäten haben. Und insbesondere von den studentischen Vereinen, die auch gegründet wurden, auch Entwicklungen vorangetrieben werden. Und tatsächlich sind auch die ein oder andere Idee technologischer Entwicklung, studentisches Experiment auch im Weltraum gewesen, unter anderem auch auf der Internationalen Raumstation.
Können Sie sich noch erinnern, was das war?
Auf der Internationalen Raumstation war vorletztes Jahr, 2023, ja, wenn ich mich recht entsinne, ein Experiment für magnetische Fluide. Um ja praktisch reibungslose Lagerungsmöglichkeiten nur auf Fluiden praktisch zu realisieren und diese Steuerung eben über die magnetischen Eigenschaften von derartigen Flüssigkeiten zu ermöglichen.
Und das ist natürlich schon tief in den Materialwissenschaften schon fast. Wie würden Sie denn das beschreiben, was Sie da tun? Baut man da Raumgefährte oder ist es so Grundlagenforschung drumherum? Wie kann man sich das vorstellen, was Sie da machen?
Ja, dieses Beispiel ist jetzt tatsächlich eine Technologiedemonstration, Technologieentwicklung, potenziell geeignet, um zukünftig bessere Subsysteme für Raumfahrtmissionen insgesamt zu realisieren. Ja. Es gibt andere Gruppen, die ganze Satelliten bauen. CubeSats natürlich bevorzugt, der neue Standard bei den studentischen Gruppen. CubeSat ist ja ein Kilogramm schweres, 10 mal 10 mal 10 Zentimeter großes Satellitengerät, wenn man so möchte. Und da gibt es dann die zweifache, die dreifache, sechsfache bis zwölffache und darüber hinaus Einheiten, die man zusammenbaut, um Satellitenmissionen zu realisieren mit diversen Aufgaben, sei es Beobachtung, Kommunikation, alles, was da denkbar ist. Mhm. Und insbesondere natürlich für die Studierenden Technologieentwicklung.
Jetzt haben Sie CubeSat schon erwähnt und auch schon ein bisschen die Anwendung angedeutet. Das ist für mich gleich die wesentliche Frage in diesem Podcast. Warum braucht man eigentlich private Unternehmen, die ins Weltall fliegen? Es gibt doch die großen NASA, ESA, indische Raumfahrtagentur, chinesische und so weiter. Aber ganz kurz nochmal zu Ihnen gesprungen. Sie hat da was Interessantes angedeutet eben. Studentische Vereine, das klingt spannend. Was machen die? Das klingt schon für mich, deswegen frage ich an dieser Stelle hartnäckig nach, als hätten die so in ihrem studentischen Verein so das Startup im Köcher quasi. Ist das so oder was machen diese studentischen Vereine?
Kann man tatsächlich, wenn man das bis zum Ende denkt, so extrapolieren. Also ähnlich wie es früher bedeutet vor Jahrzehnten, die Gründung beispielsweise von Ackerflieg gab, also studentische Vereine auf akademischer Ebene, die sich um den Flug, um Segelflug, motorisierten Flug gekümmert haben und Neuentwicklungen, neue Ideen dann versucht haben umzusetzen, hat sich speziell jetzt in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich deutschlandweit dieser Trend etabliert, in der Raumfahrt solche studentische Vereine zu gründen. Hier am Standort Stuttgart haben wir explizit zwei Vereine, die sich gegründet haben. Der eine ist KSAT 2014 und der andere High-End. KSAT ist mehr Kleinsatellitenverein der Universität Stuttgart, wenn man so möchte, als studentische Gruppe. Und High-End, das sind eine etwas kleinere Gruppe, die sich um hybride Raketentriebwerke auch kümmert und Trägersysteme. Aus diesen im Übrigen, die erste Generation dieses Vereins, ist dann die High Impulse hervorgegangen, ein neues Startup auf diesem Trägergerätemarkt.
Ja, da geht's schon los mit den Startups. Vorweg, bevor wir da genau in die Startups schauen, zu der Menge an Dingen, um überhaupt mal eine Vorstellung davon zu bekommen, was fliegt eigentlich alles in den Weltraum? Also man kriegt so mit, die Ariane ist aus Kourou gestartet, aus Südamerika. Oder SpaceX hat jetzt mal wieder eine neue Trägerrakete getestet oder die Dragon-Kapsel heißt sie, glaube ich, die zur ISS fliegt. So Dinge kriegt man mit. Das sind vielleicht ein paar Dutzend Starts oder Dinge, die da so pro Jahr ins Weltraum geschossen werden. Aber ich denke, es gibt ja viel, viel mehr. Können Sie so eine Größenordnung davon geben, was eigentlich los ist im All, damit wir dann auch zu diesen Startups kommen, die dann ja auch dann den Markt aufmischen werden?
Ja, was zu beobachten ist jetzt rein analytisch ausgewertet die Entwicklung der Raumfahrt in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren. Mhm. Vielleicht muss man ein bisschen länger zurückgehen. Anfang der 2000er vielleicht beginnt dieser sogenannten New Space Ära, dass man praktisch versucht, auf kommerzieller Ebene wesentlich günstiger Nutzlasten in den Orbit zu bekommen und die Entwicklungszeiten entsprechend geringer hält, die Qualifikationsanforderungen geringer hält, die Kosten insgesamt versucht, auf allen Ebenen zu reduzieren und nicht für jedes einzelne Bauteil von zigtausenden, die zum Beispiel in so einem Trägersystem drin ist, praktisch das Wertvollste und das am allerbesten Qualifizierte zu nehmen, sondern bewusst auch Risiken eingeht, um einfach die Entwicklung kürzer zu halten, schneller zu gestalten und damit von den Kosten runterzukommen, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein. Und nach etwa 10, 15 Jahren jetzt dieser Entwicklungszeit, insbesondere von SpaceX, mit einigen steilen Lernkurven, um das positiv auszudrücken, um nicht zu sagen vielen Fehlschlägen, ist tatsächlich jetzt SpaceX Weltmarktführer, wenn Sie so wollen. Etwa für die Hälfte der Raketenstarts mit orbitalen Nutzlasten ist SpaceX verantwortlich in den letzten 1, 2 Jahren. Und was man sieht, ist im Prinzip seit 4, 5 Jahren eine jährliche Steigerung dieser Startfrequenz von etwa 20%. Mit über 250, die letztes Jahr realisiert wurden. Und in diesem Jahr sieht es so aus, dass wir etwa die 300-Grenze dann entweder knapp drunter oder knapp drüber liegen werden.
Heißt das Raketenstarts dann? Tatsächlich, also ich nochmal um
Raketenstarts, auf die Raketenstarts mit orbitalen Nutzlasten.
200-300 allein durch SpaceX.
Durch SpaceX sind es etwa 140 letztes Jahr gewesen, 130. Und insgesamt weltweit etwa doppelt so viel, 260, 270. Und wie gesagt, die Schätzung für dieses Jahr sind es etwa 300. Und wenn man das, wie gesagt, zurückgeht, die letzten 3, 4 Jahre, eine jährliche Steigerung von etwa 20%.
Oh ja.
Hinzu kommt, dass die Satelliten alle kleiner werden. Das heißt, mit einem Trägersystem jetzt nicht wie früher in den 70er, 80er, 90er Jahren ein, maximal 2 Satelliten gestartet werden, sondern teilweise Dutzende. Den Rekord hält auch, soweit ich mich erinnern kann, nach wie vor SpaceX mit einem Start von 146 Satelliten
auf
einem Trägersystem.
Ja, auf einen Schlag.
Auf einen Schlag. Hervorgerufen eben durch Miniaturisierung von Systemen, von Satelliten einerseits, andererseits auch spezifischere Anforderungen, Missionsziele von Satelliten, sodass sie ja durchaus kleiner gebaut werden können. Und entsprechend ist dann der Markt gewachsen, überproportional. Die Prognosen gehen davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren das Ganze mit diesem Tempo mindestens weitergeht. Mhm. Momentan sind nur einige wenige größere Player aktiv, auch was die Satelliten angeht, insbesondere übrigens Starlink von SpaceX, ein satellitengestütztes Internetsystem. Aha. Aber andere gehen in diesen Markt hinein zusätzlich, weil man hier sich ein Riesenmarktpotenzial verspricht.
Wie viele Einheiten, also von diesen Satelliten oder auch was immer in der, im Trägersystem drin ist, gibt es auch so eine Zahl, wie viel pro Jahr hochgeschossen wird an Dingen, die da drin sind?
Oh, wenn ich diese Zahlen nur auswendig wüsste. Ja. Ich kann mich dunkel erinnern, aktuell sind das so etwa knapp 2500 Satelliten, die gestartet werden. Ja, die Größenordnung stimmt auf jeden Fall, weil ich habe den Durchschnitt pro Raketenstart, wie viele Satelliten an Bord sind, pro Trägersystem, habe ich im Kopf, das war letztes Jahr etwa 12,5.
Oh ja.
Und das Ganze mal 250, genau. Kommt man auf so 3000 herum.
Ah ja. Ja, das heißt, es ist enorm viel los. Sie haben eben schon angedeutet, für was das alles ist, Internet über Satellit und so weiter, Erdbeobachtungssatelliten. Ganz kurz, wie kommt es denn zu dieser Explosion an Einheiten, die man ins All schickt? Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie voll das All schon ist. Und jedes Jahr kommen da mindestens 2500 dazu. Ganz blöde Frage über alles. Warum braucht man das? Warum brauchen wir das?
Ja, es gibt eine ganz einfache Erklärung aus meiner Sicht, die vielleicht nicht alle Details hier erklärt, aber meine Interpretation ist, die Raumfahrt hat sich zu einem Infrastrukturelement entwickelt. Ähnlich wie früher Verkehrswege waren, also angefangen von Straßen für Pferdekutschen über jetzt Autobahnen oder Schiffswege oder dann in den letzten 100 Jahren vielleicht Luftfahrtwege, wo materielle Güter transportiert werden, inklusive Personen, wenn Sie so wollen, hat sich die Raumfahrt jetzt ein Infrastrukturelement für den Transport von Daten, den Gütern, den heutigen Gütern, wie auch zukünftigen Gütern praktisch entwickelt und insofern ein Schlüsselelement geworden. Und das sehen natürlich viele Investoren, insbesondere natürlich aus dem Silicon Valley, insbesondere aus dem Bereich des Digitalen. Und da sind natürlich auch alle Akteure entsprechend aktiv. Es ist kein Wunder mit SpaceX, Elon Musk praktisch aus dem Silicon Valley oder auch Amazon, was ähnliche Bestrebungen verfolgt, ähnliche Entwicklungen jetzt angeht, vergleichbar zu Starlink. Starlink im Übrigen vielleicht ergänzend, wenn ich darf, ist für mich auch erstaunlich. Ne? Also bis vor 5-6 Jahren hatte man 0 Satelliten im Orbit und mittlerweile sind es so 5-6.000, die gestartet wurden. Das ist also der größte Satellitenbetreiber mittlerweile weltweit in 5 Jahren.
Ja, da kann man die Geschwindigkeit
mit welchem Tempo das Ganze passiert.
Mhm. Sie hatten vorhin angedeutet, diese Geschwindigkeit mit der Entwicklung. Also was man ja so kennt, man hatte da die NASA früher, da gab es dann die großen Projekte, die dann dekadenlang liefen, oder die großen Programme. Das klingt nach vorgestern. Heute geht das schnell. Was Sie da eben vorhin beschrieben haben, klingt wie ein neues Automodell innerhalb von 3 Jahren auf die Straße zu bringen. Ist das so ein bisschen tatsächlich so durch diese privatwirtschaftlichen Unternehmen?
Das ist tatsächlich die Bestrebung. Ja? Also noch der große Vorteil auf privatwirtschaftlicher Ebene. Man investiert ja privates Kapital in Anführungszeichen und kann sich einige sehr kostspielige flankierende Regulierungen und so weiter, wenn es reine Steuergelder sind, dann tatsächlich sparen. Ne? Und entsprechend schneller erfolgt die Entwicklung. Schneller bedeutet entsprechend auch kostengünstiger, aber auch, muss man dazu sagen, mit einem etwas größeren Risiko.
Wenn wir jetzt uns die Großen anschauen, SpaceX oder Blue Origin, ne, Jeff Bezos, Amazon, dann denkt man, gut, da kommt eh keiner gegen an. Wie sieht es denn dann mit der deutschen Startup-Szene aus? Was wird denn da so getan? Sind das möglicherweise Hidden Champions oder probieren da einfach viele aus? Wie wir vielleicht so jetzt Beispiele uns gleich anschauen. Wie kann man das einschätzen? Im weltweiten Vergleich oder im Vergleich mit den beiden Großen? Oder ist das völlig was völlig anderes?
Ja, mit den Großen darf man sich natürlich nicht vergleichen. Aber es wird mit Sicherheit Nischen geben. Und in diese Nischen stoßen auch diese Startups hinein. Mhm. Ganz grob kann man übrigens 3 Bereiche aus meiner Sicht unterscheiden. 2, die mit dem sogenannten Upstream zu tun haben. Das ist der Bereich, der mit Raumfahrttechnik konkret etwas zu tun hat. Das eine ist praktisch Startups für Trägersysteme, ja, wie man etwas in den Weltraum bekommt. Okay. Dann anderes auch Upstream, die ganze Satellitentechnik. Ne? Also, dass man Satelliten gesamt und oder Teilsysteme davon auch dann praktisch auf den Weltmarkt anbietet. Und das dritte wesentlich größere Bereich ist, was man mit diesen Satellitendaten, die verfügbar sind, auch alles einfallen kann. Ja, ja. Also die ganze Vermarktung im Anschluss, das ist ein ganz, ganz großer Bereich natürlich.
Und in all diesen Bereichen, höre ich da zwischen den Zeilen raus, sind dann auch die deutschen Startups aktiv wahrscheinlich.
Genau, ja.
Vielleicht nochmal zur Technik im All. Vielleicht fangen wir mit dem Trägersystem an, denn man muss das ja erst ins All buxieren. Jetzt können wir kurz da so ein bisschen dran entlang hangeln an dieser Dreiteilung. Also was gehört dazu, für ein Startup überhaupt da hochzukommen?
Ja, man kann das tatsächlich. Und im Übrigen werden dann die Anzahl der Startups, je weiter man reingeht, immer mehr. Mhm. Und das spiegelt auch den Flaschenhals aus meiner Sicht wieder. Der Flaschenhals ist erstmal in den Orbit zu bekommen. Das ist ja der Ursprung von allem. Auf der anderen Seite, wenn man keine Nutzlasten hat und keine Anwender hinten, braucht man auch den Flaschenhals nicht.
Dann muss man nicht hochfliegen. Ja.
Dann muss man nicht hochfliegen. Also man Raketen, um ihre Selbstwillen zu bauen, macht keinen Sinn. Mhm. Tatsächlich ist aber der Markt da, wie es vorher angedeutet wurde. Und entsprechend wird sich auch ein Markt etablieren, auch für kleinere Anbieter. Ne? Die großen SpaceX mit den großen Systemen, die in der Lage sind, Dutzende, wenn nicht sogar über 100 einzelne Satelliten zu starten, die haben natürlich ihre Berechtigung. Das sind die Schwerlasttransporter, wenn man so möchte. Ne? Mhm. Aber es gibt durchaus auch Kunden, um im Bild zu bleiben, die mal ein Taxi nehmen wollen. Oder auch dringend ein Taxi benötigen, aus irgendwelchen Gründen. Aha. Notfallsituation oder wie auch immer, nicht warten können, bis der Bus, der Schwerlasttransporter mal fertig ist, ne? Oder zur Verfügung steht.
Ja.
Insofern ist hier durchaus ein Markt da. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, welche dieser weltweiten Unternehmungen tatsächlich hier auf dem Markt dann sich etablieren können. Und entsprechend von der Kostenstruktur, aber auch von der Qualität, und zusätzlich mittlerweile auch von dem Tempo rechtzeitig am Markt vorhanden sind.
Zur rechten Zeit am richtigen Ort mit der Entwicklung. Nochmal zu dem Trägersystem, wenn wir dann nochmal anfangen, um noch ein bisschen weiter in die Technik zu gehen. Was entwickeln die denn für diese Trägersysteme, wenn die, sagen wir mal, eher am Taxi schrauben als am Bus?
Ja, ich weiß nicht, was anspruchsvoller ist, Taxi oder Bus.
Ja,
eine sehr gute Frage.
Ja, groß muss nicht gut sein, ja.
Ja, manchmal ist etwas klein zu bauen doch anspruchsvoller.
Ja.
Nee, so mein Gefühl ist, dass diese Startups speziell jetzt in Deutschland, aber auch auf europäischer oder weltweiter Ebene, ich habe gehört, es sind so knapp 100 weltweit, die hier aktiv sind, in Deutschland 3 federführend. Mhm. Und dass die als Nische entdeckt haben, eben diesen Taxidienst. Ne? Okay. Also praktisch nicht mehrere Tonnen in den Weltraum zu bekommen, sondern kleinere Nutzlasten, sagen wir mal ab einer halben Tonne oder rund um eine halbe Tonne bis anderthalb Tonnen. Und das dann zu versuchen, relativ kostengünstig, aber auch mit schneller Wiederholbarkeit anbieten zu können und zu realisieren. Mhm. Und das ist noch meine Einschätzung tatsächlich eine Marktlücke, die durchaus ihre Berechtigung hat. Taxi war vielleicht etwas despektierlich gesagt, aber dass man schnell dann auch in den Orbit kommen kann.
Ja, wenn es ein schickes Taxi mit Hightech an Bord ist, das ist auch okay. Jetzt habe ich gerade ein Bild im Kopf. Wenn wir von einer halben Tonne sprechen, das ist ja immer noch eine Rakete, ne? Oder wovon sprechen wir? Oder sind das dann Raumgleiter? Oder was kommt da so alles zusammen an Technik und Taxitransport?
Die halbe Tonne, die ich angesprochen habe, ist nicht die Gesamtmasse der Rakete, die ist natürlich wesentlich größer. Und die halbe Tonne ist die Nutzlast.
Die Payload, Payload. Ne? Nee, das meinte ich auch. Aber wie groß ist das System? Von was für System sprechen wir da? Von Raketen tatsächlich oder von?
Ja, definitiv. Ja, schon, definitiv von Raketen, ja.
Und was machen dann die deutschen Startups so im Detail?
Das sind natürlich neue Triebwerksentwicklungen, die hier vorangetrieben werden und versuchen auch in der Tat die Kosten entsprechend zu reduzieren. Neue Treibstoffkombinationen, die angeboten werden oder untersucht werden und hoffentlich dann auch zum Einsatz kommen können, erfolgreich. Das Beispiel, das mir jetzt einfällt als relativ neu in diesem Kontext, sind eben diese hybriden Triebwerke. Das bedeutet einen Festtreibstoff, Paraffin jetzt für das Unternehmen in Baden-Württemberg, was sich gegründet hat, und einen flüssigen Oxidator und Sauerstoff, um ein sogenanntes Hybrid-Triebwerk zu haben, was per se, per Definition auch sehr, sehr sicher ist. Weil entsprechend die Bedingungen direkt in der Brennkammer vorherrschen müssen, damit überhaupt etwas reagieren kann. Sollte irgendwas schief gehen, beispielsweise der Sauerstoffzufluss wegfallen, dann brennt es einfach nicht weiter. Und das kann einem nicht um die Ohren fliegen oder nicht so einfach.
Heißt das, dass dann auch einfacher gestartet werden kann, näher an Städten oder Stadt ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber gibt es dann eine Möglichkeit, an mehreren Stellen auf der Erde zu starten?
Ja, wenn man orbitale Nutzlasten starten möchte, also in den Orbit, gibt es tatsächlich nicht allzu viele Startmöglichkeiten. Dazu muss natürlich auch die Genehmigung vorliegen bei den jeweiligen Startplätzen. Mhm. Da gibt es aber auch auf der europäischen Ebene Bestrebungen, da ein paar Angebote auf den Markt zu bringen. Kiruna im Norden Schwedens hat jetzt diese Möglichkeit erhalten, Ende letzten Jahres, wenn ich mich recht entsinne. Und weitere sind im Gespräch im Norden Schottlands beispielsweise auch denkbar. Aus europäischer Sicht natürlich der Weltraumbahnhof, der traditionelle in Kourou. Da wäre es auch denkbar, Nutzlasten auch von den Startups zu starten. Ne? Ja. Und Alternativen natürlich auch. Also das ist vielleicht wichtig. Man kann nicht von x-beliebigen Ort, ganz besonders nicht hier aus Deutschland irgendwie starten, sondern braucht dann entsprechend auch die Genehmigung, auch die Überfluggenehmigung und alles, was dazu gehört, um die Risiken dann bei einem Fehlschlag für die Bodeninfrastruktur absolut auf Null zu halten.
Ja, gut, du hast Kiruna dann schon ordentlich weit weg, aber nicht so weit wie Kourou. Das war so mein Gedanke, ne? Diese Agilität, dieses schneller werden, das schnellere Produzieren, heißt das auch, dass man quasi lokal startet? Ich höre daraus teilweise ja, nein.
Ne? Nicht zwangsläufig. Also schnell bedeutet jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Tagen, außer, das ist vielleicht auch von Bedeutung, man hat die technischen Lösungen, das Ganze am Startort dann vor Ort lagerbar zu haben. Und das kann natürlich auch ein strategischer Vorteil sein. Und das ist insbesondere mit kleineren Raketen einfacher realisierbar als mit den großen Systemen.
Ja, gerade weil Sie vorhin diese Noteinsätze genannt haben, was auch immer das sein mag, ein neuer Satellit, weil der alte kaputt ist oder so, damit das System nicht zusammenbringt. Aber das heißt, man kann da aber doch agiler und schneller werden, oder?
Genau, ja, das ist die Idee dahinter. Ja. Auch von den Bevorratungen, so möchten wir am Startgelände. Ob und in welcher Form das Ganze natürlich realisiert wird, wird die Zukunft zeigen.
Ja, klar, das ist der Blick in die Kristallkugel, das wissen wir alle nicht. Aber nochmal zum Hier und Jetzt. Sie sprachen von dem Hybrid-Treibstoff, ne, dass das so ein Ansatz ist. Was gibt es noch für wesentliche Änderungen, die so die Kleinen mit sich bringen, die Großen vielleicht in dieser Form nicht vorantreiben?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Schröder. So richtig publik ist das nicht. Also die ganzen Startups, natürlich ist das proprietäre Information, die haben. Also so viele Veröffentlichungen gibt es nicht, außer das, was es im Internet auch zu sehen gibt. Es sind Detailverbesserungen teilweise, was die Kosten reduziert, Treibstoffförderung, Treibstoffkombination. Das andere Unternehmen, beispielsweise dieser Aerospace, wenn ich das recht in Erinnerung habe, Propan als Brennstoff und Sauerstoff als Oxidator, auch eine interessante Kombination, um hier auch die Kosten zu reduzieren.
Ich hatte gesehen, dass es die Idee gibt, Raumgleiter, also es gibt ja so ein bisschen vom Space Shuttle, ne? Hat mich das eine kleine Raumgleiter für kleine Nutzlasten zu entwickeln, die erstmal mit einer Turbine starten und später dann mit Rakete zünden, wenn man weiter auf dem Meer ist oder so. Ist das ernst zu nehmen? Kennen Sie das?
Ja, Bestrebungen in dieser Form gibt es eigentlich seit Jahrzehnten, praktisch mit Raumgleitern in den Orbit zu kommen. Ja, ursprünglich eher mehr zweistufig, genau so wie Sie es angedeutet haben, gibt es schon seit Jahrzehnten. hat mit Sicherheit ihre Berechtigung, wenn es tatsächlich gelänge, von der Technologie das Ganze komplett wiederverwendbar zu machen.
Ja.
Das wäre vielleicht der große Vorteil gegenüber diesen, in Anführungszeichen, Wegwerfraketen, dass man grundsätzlich die teuren Bestandteile dann wiederverwendbar hätte. Auf der anderen Seite, Wiederverwendbarkeit geht auf Kosten der Nutzlast. Alles, was man zurückbringen muss, ist keine Nutzlast. Oder der Aufwand, den man betreiben muss, um etwas zurückzubringen. Und da ist aus meiner Sicht das aktuell noch offen, ob und in welcher Form derartige Raumgleiter auch in Konkurrenz zu den Wegwerfraketen in Anführungszeichen treten können. Oder praktisch diese einfache senkrecht startende Systeme so zu konzipieren, dass zumindest die Unterstufe, wie SpaceX es macht, vielleicht in absehbarer Zeit auch die Oberstufe wiederverwendbar wird. Dazu braucht es aber auch eine technologische Entwicklung für Letzteres.
Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Startups zu tun hat, aber welche Entwicklung wäre das beispielsweise? Ich meine, SpaceX versucht ja, die so landen zu lassen. Ich fand das witzig, ich kenne das von Tim und Struppi, das ist ja das Comic da aus den 50er Jahren, Schritte auf dem Mond heißt das Heft. Da war ja diese Idee schon, dass die Rakete auf ihren Füßen landet und startet. Und SpaceX macht das jetzt auch. Was würde denn dazugehören, das wiederverwertbar zu machen? Also die machen das ja, oder SpaceX macht das ja teilweise. Mal klappt es, mal klappt es nicht. Aber auch vielleicht um den Blick auf Startups.
Ja, für SpaceX die Erststufe Wiederverwendbarkeit erstaunlich oft aus meiner Sicht. Ja. Wenn man dann die Komplexität sich anschaut, so eine Raketenstufe gezielt wieder zurückzubekommen. Und das im Übrigen natürlich mit Treibstoffbedarf. Und genau dieser Treibstoff fehlt ja dann der Oberstufe, wenn man so möchte, als Antriebsmittel für die Nutzlasten. Also die Wiederverwendbarkeit geht natürlich massiv auf Kosten der Nutzlast insgesamt. Und letztlich rechnet sich das aus meiner Sicht nur, wenn man besonders viele Starts realisieren kann, die deutlich über der, sagen wir mal, Produktionskapazität liegt. Wenn man mehr Starts pro Jahr hat als die jährliche Produktionskapazität der Fertigungseinrichtungen, dann macht sich so eine Wiederverwendbarkeit definitiv auch monetär bezahlt. Hm. Wenn nicht, ja. Und soweit mir bekannt ist, ist aber schon noch die Bestrebung bei den Startups, auch diese Dimension anzugehen. Und bei allen Raumfahrtunternehmen sind Ideen, Untersuchungen am Laufen, ob und in welcher Form man auch die Oberstufen gegebenenfalls wiederverwenden kann. Oder wenn nicht wiederverwenden, dann zumindest zur Erde wieder zurückzubringen zum Recyceln.
Ja, und wie oft es gelingt und ob es sich lohnt, das ja, wird die Zukunft zeigen, ne? Wie so oft, ne?
Genau, ja. Also das ist ein Versuch. Man kann es vielleicht versuchen, noch betriebswirtschaftlich zu analysieren, aber letztlich wird es der Markt entscheiden. Hm. Und ja, für SpaceX hat sich das offensichtlich sehr rentiert, auch von der ursprünglichen Idee, gleich auch wiederverwendbare Systeme für die Erststufe zu gehen. Ansonsten würden sie jetzt nicht dran festhalten.
Ja, offensichtlich, ja. Ja, wir hatten, oder Sie hatten vorhin diese drei Bereiche erwähnt. Einmal die Trägersysteme, dann die Technik im All und das, was man mit den Daten macht, weil es ja insbesondere, wie Sie vorhin betont haben, heutzutage um Daten geht. Nehmen wir nochmal Teil 2, Technik im All und deutsche Startups. Was passiert da in der Landschaft?
Ja, da gibt es einige Startups, auch sehr erfolgreiche, was das Fundraising angeht, auch in Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus eigentlich bundesweit, die zum Teil Kleinsatelliten entwickeln und dann einsetzen wollen und im Übrigen dann auch die gesamte Wertschöpfungskette bis zur Auswertung oder Verkauf der Daten dann abdecken.
Naja, alles zusammen.
Beides zusammen, ja. Und auch andere, die Subsysteme entwickeln, dann versuchen anzubieten auf dem weltweiten Markt dann. Im Übrigen nicht nur die Startups, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen hier aus Deutschland, die weltweit dann entsprechend aktiv sind.
Das heißt, Unternehmen, die es schon gibt und die jetzt neu in die Branche einsteigen sozusagen.
Auch, ja. Es gibt kleinere Unternehmen mit Bezug zur Raumfahrt, kleine mittelständische Unternehmen, die natürlich jetzt auch einen neuen Markt hier sehen, wenn sie tatsächlich diese Skalierung hinbekommen von der, sagen wir mal, Manufaktur, wie es früher war, mehr zum Kleinserienproduktion, würde man sagen.
Hm. Also Kleinserie, Satellitentechnik. Was ist denn das, was da zum Beispiel in Deutschland entsteht? Sie haben vorhin diesen CubeSat erwähnt, das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein deutsches Produkt, aber was passt da so rein? Sie hatten es anfangs so ein bisschen skizziert, für was das alles gut ist, aber nochmal nachgefragt im Detail. Was stellt dann wer her an Würfeln und was können die?
Also Würfel ist jetzt sehr,
ja, sehr bildhaft, ne? Aber ja.
Das sind schon, also ich pick vielleicht mal zwei Beispiele heraus, die mir spontan einfallen. Eines ist hier aus Baden-Württemberg, wenn ich auch Namen nennen darf. Ja. Ein Unternehmen, sehr erfolgreich, Constella, die ursprünglich ein Experiment, ein Instrument, was auf der Internationalen Raumstation war, für Infrarotmessungen dann hergenommen haben, um daraus dann tatsächlich das Marktpotenzial zu erkunden, was man mit derartigen Messungen vom Weltraum aus machen kann. Insbesondere für die Landwirtschaft von großer Bedeutung, wenn man Vegetationszustände, Feuchtigkeit, Grad des Bodens und so weiter dadurch dann herausfinden kann und weltweit dann praktisch vermarkten kann. Die sind sehr erfolgreich und die decken dann den gesamten Bereich beispielsweise ab von ihren Geschäftsideen, das heißt natürlich das Raumsegment dann, dieser Upstream-Bereich, die Entwicklung der Satellitentechnik, die da dazu gehört, aber auch dann die Vermarktung der Daten. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, aus der sächsischen Region in Dresden. Da gab es eine Ausgründung von der dortigen Universität für miniaturisierte Raumfahrtantriebe, für Satellitentriebwerke. Weil das natürlich auch von großer Bedeutung ist, die kostbare Masse als Treibstoff, die im Orbit ist, auch möglichst effizient zu nutzen. Das ist ja nicht so, wenn Sie einen Satelliten im Orbit haben, dass der nicht mal umpositioniert werden muss, keine Störungen erfährt, um genau diese Störungen zu kompensieren, auf seine Position dann zu halten, werden auch Triebwerke und Treibstoff benötigt. Okay. Und entsprechend sinnvoll ist es natürlich, möglichst effiziente Systeme hier anzubieten. Ah, ja. Im Übrigen zukünftig auch verstärkt für die Entsorgung dann der Satelliten, ne? Dass da genügend Treibstoff mit an Bord ist, um entsprechend abbremsen zu können, dass man die Bahnen, die besonders prädestiniert sind für bestimmte Anwendungen, auch wieder frei macht für nachfolgende Satelliten.
Und heißt das dann, dass man die wieder einsammelt? Oder bisher verglüht ja vieles in der Atmosphäre. Einsammeln und wiederverwenden? Oder was steckt dahinter?
Ah, das wäre die Vision in der Zukunft. Einsammeln, wiederverwenden. Nein, tatsächlich abbremsen, damit die Bahnen, wo typischerweise diese Satelliten sich befinden, 500 Kilometer Höhe etwa, auch wieder frei gemacht werden. Ansonsten würde sich dann dort sehr, sehr viel Müll ansammeln im Laufe der Jahre, Jahrzehnte. Also Würde ist gut, es ist schon sehr viel Müll da oben in diesem Bereich.
Also halt neben dem Weltraumschrott dann alte Taxis sozusagen.
Genau, dass man dann praktisch diese Bereiche wieder freiräumt. Mhm. Und dazu wird auch Treibstoff benötigt, ansonsten würden diese Systeme Jahre, Jahrzehnte teilweise dort oben verbleiben.
Jetzt sagten Sie Firmen, die beides machen, ne? Sie sagen, also es ist einmal dann die Technik im All plus die Daten. Sie hatten gerade diese landwirtschaftliche Agrarnutzung angesprochen. Aber vielleicht auch noch ein Beispiel für das, was am Ende mit Daten gemacht wird. Was gibt's da noch an Dingen?
Ja, vielleicht tatsächlich ein Beispiel, was mich selbst auch überrascht hat, von der Anwendung mal außerhalb Europas denkend. Ein chinesisches Startup hat in dem Mai, glaube ich, oder im Mai, die ersten 12 Satelliten einer geplanten Konstellation von Hunderten von Satelliten gestartet, um Supercomputer, KI-basiert im Weltraum aufzubauen. Ach. Als Konstellation, als Netzwerk. Und da hatte ich mich auch gefragt, was ist da der Sinn dahinter?
Schön kalt da oben und man braucht keine Kühlung, oder? Das werden wir jetzt als Letztes einfach. Also,
Herr Schröder, hervorragende Antwort. Genau, das ist die Antwort,
Halleluja.
Die gemacht wurde. Es gibt keine Rechnung für die Kühlung der ganzen Prozessoren. Und das ist ein Verkaufsargument, glaube ich, was auf einer Ebene nicht sichtbar ist. Also Sie sehen, es sind viele, viele Ideen unterwegs und viele, viele Anwendungen, an die man auf den ersten Blick gar nicht denkt.
Ja, aber dann verrückt, nicht? Dann ist es tatsächlich so, dass die Kühlung sich lohnt, obwohl ich den Datentransfer vom Orbit auf die Erde brauche. Ne?
Genau, und die Idee, dass das ist auch noch, wie der Kreis sich dann schließt, deswegen auch die KI, die mit an Bord ist, um eine Datenfilterung zu machen, um den Flaschenhals des Datentransfers zu minimieren.
Ach ja.
Dass man die Verarbeitung komplett an Bord macht, um dann praktisch den Flaschenhals, die Anforderungen dann so gering wie möglich zu halten.
Ja, so ein bisschen das Buzzword Edge Cloud Computing, ne? Also Vorverarbeitung von Info, damit man nicht sämtliche Rohdaten um die Welt schickt, ne?
Genau.
Ja, ja, das sind diese drei Felder, ne? Trägersysteme, dann der Satellit und die Daten. Wunderbares Beispiel mit diesem chinesischen Projekt. Sie hatten am Anfang des Gesprächs diese steile Lernkurve erwähnt. Und ich, das kontrastiert für mich ja sehr stark mit dem, was ich ja auch aus Hollywood-Filmen oder allgemein kenne, diese NASA-Programme oder ESA-Programme. Schnelle Lernkurve heißt ja aber auch, dass man schnell was in den Orbit schießt und das eben nicht auf Herz und Nieren prüft, 25 Jahre lang, sondern da kann auch was kaputt gehen. Wie kann man sich dieses vorstellen, diese Haltung, dieses Mindset der Startup-Unternehmen, wie gehen die da ran?
Ja, genauso, wie Sie es gerade angedeutet haben. Also im Prinzip auf Leben übertragen. Sind Babys, ne? Die Startups sind Babys. Und die wollen natürlich den Weltrekord in 100 Meter laufen. Aber nehmen in Kauf, dass sie bis die in der Lage sind, 100 Meter Weltrekord zu laufen, auch ab und zu mal hinfallen und sich durchaus auch wehtun. Aber dann heißt es wieder aufstehen und weiter trainieren, weitermachen. Und genau das ist der Mindset. Aus der öffentlichen Hand, es ist für mich im Übrigen nachvollziehbar. Das sind ja Steuergelder, die dann für größere, insbesondere Raumfahrtagenturen dann bereitgestellt werden. Und da kann ich das schon nachvollziehen, dass natürlich der Steuerzahler und die Entscheidungsträger großen Wert darauf legen, dass das Ganze auch sicher funktioniert. Mhm. Sicherheit bedeutet aber auf der anderen Seite, dass man einen extrem hohen Qualifikationsaufwand betreiben muss, etwas komplett kaputt testen muss und zu fast 100% sicher sein muss, dass es funktioniert. Okay. Umso länger dauert es dann natürlich und umso kostspieliger wird das. Okay. Und das ist vielleicht der große Unterschied zwischen diesen New Space Philosophie und den, sagen wir, bis Ende der 90er Jahre vorherrschenden institutionell getragenen Raumfahrt.
Ja, Sie sagten das so eingangs, ne? New Space, also dieses Wort, unter dem man diese Startups sehen, sage ich jetzt mal, fasst, ne? Also seit so 10, 15 Jahren, sagten Sie, ne?
Ja, die ersten Gründungen gab es schon vor 25 Jahren, aber der Begriff ist so etwa vor knapp 20 Jahren, 15 Jahren aufgetreten.
Ja. Wo Sie gerade vom Geld sprachen, also ich habe das auch gesehen, dass eben viele Start-up-Unternehmen wie so oft Startkapital brauchen, das von Kapitalgebern kommen muss. Wie ist denn das da? Gut, die legen schnell los, dann scheitern sie schnell, dann haben sie eine steile Lernkurve nach dem Motto schnell kaputt, schnell wieder ein neues System aufstellen und weitermachen. Was ist das denn wiederum für ein Mindset von Kapitalgebern? Wie klar, die versprechen sich sicher was davon und geben dann Geld rein, aber kann man das auch irgendwie fassen, diese Stimmung, die da ist?
Ja, das ist vielleicht für die, in Anführungszeichen, Normalsterblichen, die nicht unbedingt Milliardäre sind, irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber ich habe mal eine Zahl aufgeschnappt in so einem Investorentreffen, dass 93% der Startups fehlgehen können, schiefgehen können,
ja,
dass die gegen die Wand fahren.
Ja.
Die 7% Verbleibenden genügen dann, um das Kapital dann, wenn man es breit streut, dann auch entsprechend zu vervielfachen. Einfaches Beispiel hierzu, speziell jetzt für die Raumfahrt, was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat. Es gab eine Prognose vor etwa 7, 8 Jahren von Investmentbankern aus den USA, basierend auf ihrer Marktanalyse, dass die Raumfahrt vom Umsatzpotenzial sich bis 2040 mindestens verzehnfachen soll. Das heißt, auf etwa 4.000 Milliarden Dollar oder Euro, das macht dann auch keinen Unterschied mehr, dann verzehnfachen soll. Und da gibt es nicht allzu viele Bereiche, die dieses Potenzial aufweisen, technologisch gesehen. Ne? Vielleicht KI und so weiter. Ja? Und was macht denn ein Multimilliardär oder ein Investor? Er verteilt seine Mittel auf die 5, 6, 7, sagen wir mal, damit es einfacher zum Rechnen ist, 10 dieser Bereiche. Wenn sich tatsächlich nur eines verzehnfacht, und alle anderen schiefgehen, hat er nichts verloren. Und sich zwei verzehnfachen, hat er sich deutlich gewonnen. Und genau das passiert speziell auch mit der Raumfahrt. Ja. Es ist tatsächlich die Zeit gewesen vor 7, 8 Jahren, wo auch verschiedene Investmentfonds und Private Equity Fonds und so weiter ins Leben gerufen wurden, die teilweise mit Milliardenbeträgen dann investieren. Woher diese Mittel kommen, ist schwierig herauszufinden. Natürlich aus den USA. Sichtbar sind die Privatiers, wenn Sie so wollen, Elon Musk und Co., die natürlich auch damit in die Presse, in die Öffentlichkeit gehen. Aber dieses stille, dieses scheue Kapital ist mindestens vergleichbar in der Dimension mittlerweile.
Ja. Weiß man ungefähr, wie viele Startups es heutzutage weltweit gibt und dann, wie gesagt, 93% scheitern? Da können wir nach Adam Riese ausrechnen, wie viele dann in 25 Jahren noch da sind. Aber hat man so eine ungefähre Zahl oder ist das fast unmöglich, das rauszufinden?
Oh, da müsste ich schon. Ich habe eine Grafik in Erinnerung, die so ein exponentielles Wachstum speziell in den letzten 15 Jahren darstellt.
Ja.
Die absolute Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ich würde mal schätzen, wenn ich die Grafik so interpoliere, in den letzten 10, 15 Jahren mindestens ein Faktor 5 mehr als Unternehmen mit Bezug zur Raumfahrt es vorher gegeben hat. Also mindestens verfünffacht.
Die es dann jetzt aktuell gäbe und was übrig bleibt, wird man dann schauen.
Genau.
Würden Sie sich der Einschätzung, der Sie sagten, die Analysten da, ne, die da von den 93% 7 bleiben übrig bleiben, würden Sie sich dem anschließen oder sehen Sie die Welt anders als Raumfahrtexperte, der nun schon lange Jahre im Geschäft ist?
Ich würde mich dem anschließen, weil es hat mit der Raumfahrt eigentlich wenig zu tun in diesem Fall. Das ist der Standard bei Startups. Das ist so die Erfahrung. Nicht jede Idee setzt sich auf dem Markt durch. Und vor allem auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie auf den Markt kommt. Ich meine, die kommen Jahrzehnte später erst. Also das würde ich genauso sehen. Vielleicht bei dem einen oder anderen Hochtechnologie-Startup, das seine Nische gefunden hat. Ja, vielleicht sieht es für die Raumfahrt ein bisschen besser aus, aber letztlich, wieso soll die Raumfahrt anders sein als Branche, als alle anderen, auf dem wirtschaftlichen Aspekt heraus?
Ja, das ist, finde ich, eine interessante Erkenntnisgewinn, weil die Raumfahrt immer was ganz, ganz Spezielles war. Die Zeit der großen Raumfahrtagentur, das war Rocket Science sozusagen, abgehoben von allen anderen Dingen. Und nun ist es Business as usual sozusagen. Ne? Wer das bessere Geschäftsmodell hat, überlebt, oder?
Korrekt. Also das ist vielleicht auch der Trugschluss, vielleicht auch in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Also es gab ja so einen Wendepunkt Ende der 90er Jahre, 98, 99, wenn ich mich recht entsinne, wo das privat in die Raumfahrt investierte Kapital höher war als das institutionelle weltweit.
Oh ja. Ne?
Das ist also schon 20 Jahre her, 25 Jahre her und seitdem hat es ständig zugenommen. Der institutionelle Anteil absolut gesehen ist in etwa gleich geblieben, vielleicht ein bisschen gewachsen durch höhere Aktivitäten der verschiedenen Nationen, aber der private Anteil ist wesentlich höher geworden. Und private Anteile sind natürlich wirtschaftliche Interessen dahinter. Also die Raumfahrt wird zunehmend verstärkt wirtschaftlich getrieben. Und das, was in der Öffentlichkeit ja natürlich sichtbar sind eben diese NASA, ESA, Vorhaben, Wissenschaftsmission. Und deswegen ist so der Trugschluss daran, dass die Raumfahrt überwiegend wissenschaftlich getrieben ist. Nein, mittlerweile der Großteil wirtschaftliche Argumente.
Noch ein Blick in die Zukunft zum Schluss. Gibt es so eine Top-Anwendung, von der Sie sagen, das ist es, das wird im Vergleich zu allen anderen Anwendungen nochmal durch die Decke gehen? Sind es die Daten vom Anfang, die wir genannt haben, ganz allgemein oder wie sehen Sie da die Zukunft?
Also satellitengestütztes Internet, definitiv. Das hat jetzt Starlink demonstriert und die Konkurrenzanbieter, die aus den USA, vielleicht eines Tages auch aus Europa, Bestrebungen gibt es ja, auf jeden Fall aus China noch kommen werden. Die werden mit Sicherheit ihre Nische, ihre Berechtigung auch haben, noch wirtschaftlich erfolgreich sein. Unter der Voraussetzung natürlich, dass diese Dienste auch kontinuierlich angeboten werden können. Aber das wäre ein anderes Thema.
Also unterbrechungsfrei sozusagen.
Unterbrechungsfrei, beziehungsweise auch die Satelliten dort auch betrieben werden können, weil es wird ja immer dichter, auch da oben. Der Weltraum ist so unendlich groß, aber der Bereich, wo diese Satelliten sich positionieren, ist doch etwas enger. Und da darf es natürlich nicht zu einem katastrophalen Crash kommen. Stichpunkt Weltraumschrott. Ne?
Genau. Dann wäre das kosmisch gekühlte Rechenzentrum nicht funktionsfähig.
Also wo es Riesenpotenzial gibt, aus meiner Sicht, die gesamten Erdbeobachtungsanwendungen. Sei es kommerzielle Art für beispielsweise Städteplaner, Architekten, wie auch immer, für jede Stadt dieser Welt. Oder sei es auch eigentlich auch aus wissenschaftlicher, institutioneller Sicht. Wir greifen hier Maßnahmen gegen die Klimaänderung. Die Information, ob diese Maßnahmen was bewirken, bekommen wir nur über Satellitendaten.
Ja.
Als ein extremes Beispiel.
Ja, und dann höher aufgelöst, mehrere Parameter, die man wahrscheinlich in Zukunft messen kann.
Genau, schneller und besser interpretierbar und so weiter. Mhm. Bessere Auflösung, bis hin beispielsweise vielleicht eines Tages die Möglichkeit haben, Flutkatastrophen voraussagen zu können. Nicht nur jetzt vom Wettergeschehen, das funktioniert ja heute auch einigermaßen gut. Nicht immer, haben wir auch jüngst ja erfahren, auch ja. In Deutschland leider,
ja.
Der Tragödie. Aber vielleicht gibt es eines Tages die Möglichkeit, wenn man so ein beschlossenes System hat, solche Extremwetterereignisse besser voraussagen und auch lokaler voraussagen zu können.
Okay, also indem man weiß, was das Wetter aktuell tut, noch genauer als bisher sozusagen. Ja, wir spannen hier zum Schluss nochmal den ganzen Schirm auf, was möglich ist. Ich danke Ihnen sehr für den Blick in die Privatwirtschaftswelt im All. Sehr erstaunlich.
Sehr gerne, Herr Schröder. Zugegebenermaßen, das ist die Sicht aus einer Institution heraus, aus einer Universität. Der freie Markt ist wesentlich agiler natürlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Raumfahrt in diese Richtung jetzt einen Weg eingeschlagen hat und den auch beibehalten wird. Ob dieser Umfang, der prognostiziert wurde, sich dann einstellt, das wird sich zeigen. Das ist, wie gesagt, marktwirtschaftlich. Andererseits, das vielleicht als abschließendes Wort.
Gerne.
Wer hätte denn von 100 Jahren gedacht, dass es heute möglich ist, praktisch innerhalb von 24 Stunden jeden x-beliebigen Punkt dieser Erde mit dem Flugzeug zu erreichen? Wer weiß, wie sich die Raumfahrt in 100 Jahren darstellen wird.
Ja, das ist nochmal die Kristallkugel zum Schluss. Aber ich zum Schluss auch nochmal ein kleiner Hinweis. Wie lange sind Sie jetzt im Raumfahrtgeschäft tätig? Schon eine Weile, ne? Also der Beobachter, weil Sie sagen, aus einer Institution, aber immerhin. Wie lange ist das jetzt?
Auch inklusive Studium über 40 Jahre. Als Hochschullehrer schon ein Vierteljahrhundert hinter mir.
Ja, drum danke ich Ihnen einmal mehr, dass Sie die Zeit hatten. Vielen, vielen Dank. War super interessant.
Sehr gerne, Herr Schröder.
Im Titelthema der aktuellen Ausgabe von Bild der Wissenschaft und auf wissenschaft.de geht es ebenfalls um die Privatisierung der Raumfahrt. Neben einem weiteren Interview mit Stefanos Fasulas lest ihr dort noch mehr über die Projekte der privaten Raumfahrtunternehmen und die Rolle der deutschen Start-ups im Wettstreit ums All. Außerdem geht im aktuellen Heft eine neue Serie an den Start. Es geht um das Thema Zucker. Passend dazu erzählt die Lebensmittelchemikerin Karina Mack vom Max-Rubner-Institut in der nächsten Podcast-Folge, warum sie als Zuckerprofilerin unterwegs ist. Die Links zu den Artikeln findet ihr in den Shownotes. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.